Also ich finde sie mega sympathisch. Leider leidet sie unter dem Gedächtnisschwund und das führt zum einen oder anderen Umweg auf der Suche nach dem Nemo, der entführt worden ist von dem Schiff. Und in meinem Leben habe ich auch festgestellt, dass ich manchmal auch Zeugs vergesse. Zum Beispiel beim Arbeiten, wenn ich etwas im Keller muss holen, runtergehe und dann merke, ah, wieso bin ich eigentlich im Keller? Was wollte ich eigentlich holen? Und ich glaube, vielleicht erlebt ihr das auch manchmal. Aber noch viel dramatischer ist es, dass ich manchmal auch etwas viel Zentrales aus meinem Leben vergesse. Und zwar die Güte von der, Gott, von der Botschaft von Gott und auch die Freude vom Evangelium. Geht uns nicht manchmal auch so wie die Story in dem Film, dass wir nicht nur einfach alltägliche Sachen vergessen, sondern vor allem auch die Freude am Zentralen von unserem Glauben. Die Freude an dieser frohmachenden Botschaft von Jesus. Ich denke, oftmals ist uns leider nur erzählt worden, dass wir sozusagen errettet worden sind, dass wir mit Gott in die Ewigkeit können sein, für immer mit ihm können sein. Aber das Evangelium beinhaltet einfach eigentlich die Botschaft, dass der Himmel nicht einfach erst dort erlebbar ist, sondern der Himmel jetzt schon in unseren Herzen möchte sich entfalten, der Himmelreich von Gott. Und wir sind sozusagen zu dem Ort geworden, wo Gott mit seiner Gegenwart möchte wohnen. Und wieso, frage ich mich, schaffe ich es immer wieder, dass ich versuche, aus eigener Kraft vor Gott gut dazustehen? Oder wie oft entferne ich mich von Gott, weil ich denke, dass er hässig ist mit mir, weil ich irgendetwas verbockt habe? Und wie oft vergesse ich, was er eigentlich alles für mich gemacht hat, weil mein Alltag so vollpumpt ist mit Aufgaben, mit Sachen, die ich erledigen muss, dass ich ihn dabei einfach vergesse. Ich bin mega ermutigt, wenn ich in die Bibel schaue und sehe, dass es so viele Leute gibt, die ständig Sachen vergessen haben. Und ich bin so ermutigt, wenn ich in die Bibel schaue, dass Gott Geschichte schreibt mit unfertigen, unperfekten Menschen. Was mich am meisten fasziniert, ist auch, dass er sie nicht irgendwie als Marionette einfach einsetzt und sowieso das macht, was er will, sondern dass er mit ihnen Freundschaft möchte haben und mit ihnen den gemeinsamen Weg möchte gehen. Ein solcher Freund von Gott ist der David gewesen. Der David wird in der Bibel als Mann nach Gottes Herzen beschrieben. Weil er ein Mann ist, der den Willen von Gott ausführt. Doch wenn wir ganz ehrlich sind und die Geschichte von David kennen oder anschauen, dann sehen wir, dass er sehr wohl Sachen gemacht hat, die nicht unbedingt nach dem Willen von Gott gesehen sind. Zum Beispiel, wo er eines Tages auf seinen Königspalast, aufs Dach aufgegangen ist, das war wahrscheinlich sehr schön gewesen, und dann so in sein Reich geschaut hat, in den Hinterhof, eine nackte Frau gesehen hat, namens Bathseba, die sich gerade gebadet hat, sie unbeschreiblich wunderschön gefunden hat, am gleichen Abend sie zu sich eingeladen hat, mit ihr geschlafen hat und sie schlussendlich dann auch schwanger geworden ist. Wo der David das herausgefunden hat, dass sie schwanger geworden ist, hat er so eine Panik bekommen. Und er hat alles versucht, irgendwie seinen Fehler wieder auszuhebeln. Dann hat er den Mann namens Uriah von der Bathseba zu sich gerufen und hat gesagt, hey, geh doch zu deiner Frau, sieg mit ihr. Obwohl er eigentlich im Schlachtfeld war und mit seinen Kollegen für den König eingetreten ist auf dem Schlachtfeld. Doch der Uriah hat sich das nicht einfach gönnt und gesagt, jo, ich gehe jetzt mit meiner Frau schlafen oder ich bin jetzt mit meiner Frau auch und verbringe die Nacht, wenn ich schon zurückkomme aus dem Krieg. Sondern er hat gesagt, weil meine Kollegen auch draußen sind, möchte ich darauf verzichten. Und dann ist er zum Wächter gegangen von der Stadt und hat dort einfach auf dem Boden gepennt, weil er nicht wollte, eigentlich etwas zu seinem Gut verwenden, wo seine Kollegen darauf verzichten müssen. Der David hat es immer wieder probiert, er hat ihn abgefüllt mit Alkohol, dass er dann irgendwie, hoffentlich irgendwie, zu seiner Frau dann geht. und mit ihr schläft, aber das hat er dann wieder nicht gemacht. Weil er gemerkt hat, dass er eigentlich nicht zu seinem Ziel kommt, hat er dann den Uriah zurückgeschickt in den Krieg und hat ihn an die Front gestellt, mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass er dann dort stirbt. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Und ich finde es so tragisch an dieser Geschichte, dass der David sogar einen Mensch umgebracht hat, sozusagen, weil er etwas hat wollen verdecken. Eine Schuld, die er begangen hat. Er hat sein eigenes Gesicht wollen bewahren und sein eigener Retter wollen sein. Und wenn wir die Geschichte anschauen, dann können wir wahrscheinlich auch sagen, okay, das ist tatsächlich nicht in Gottes Sinn gewesen. Der Prophet Samuel, der König, wo der David als König gesalbt hat, ist dann auf ihn zurückgegangen und hat gesagt, hey David, das, was du gemacht hast, das geht einfach nicht. Du hast vor Gott und vor deinen Mitmenschen gesündigt. Und der David hat das dann auch gemerkt. Er hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Er hat gewusst, hey, an meiner Hand klebt Blut. Und ich bin so ermutigt durch den Psalm 51, wo der David dann schlussendlich zu Gott geht und dann sein Herz vor ihm bringt und ganz ehrlich ausdrückt, was er eigentlich gemacht hat. Und ich glaube, das Problem, das der David in dem ganzen Geschehnis hatte, war nicht das Problem, dass er einfach Lust hatte, mit einer anderen Frau in das Bett zu steigen, sondern dass er eine Freude verloren hat, eine Freude am Essentiellen, am Zentralen, was Gott eigentlich für ihn parat hat. Im Psalm 51, 12 bis 14. Danke. Betet er und sagt: Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Der David hat bekennt in dem Gebet: Gott, mein Herz ist nicht rein vor dir und ich möchte wieder ein neues, reines Herz. Er hat gesagt: Gib mir einen neuen, festen Geist in meinem Inneren, dass ich deinen Willen tun kann. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, weil vor seinem Angesicht, das ist der Ort, wo der David am liebsten war, in Gottes Gegenwart. Nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir, sondern gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärk mich mit einem willigen Geist. Ich finde es mega ehrlich, authentisch, dass der David hier zu Gott geht, statt von Gott wegzurennen. Und das ist genau der Unterschied zwischen dem König Saul, der vor dem David war, und dem David. Der Saul, der hat auch sehr viele Sachen gemacht, die nur er hat wollen, durch seinen Willen bewirken. Er hat oft nicht darauf gewartet, bis Gott gesagt hat, hey, du darfst jetzt in den Krieg ziehen oder du darfst jetzt für mein Volk einstehen, sondern er hat sehr oft selber sein Retter wollen sein. Und in dieser Geschichte sehen wir auch, dass der David das auch zwar gemacht hat, aber der große Unterschied ist gesehen, dass er seine Schuld bekennt hat und zu Gott zurückgegangen ist. Ich finde es auch mega spannend zu sehen, dass er betet: Herr, gib mir doch ein neues, reines Herz. Und ich glaube, dass das eigentlich auch der Sinn davon ist, wenn wir ein reines Herz haben. Dass wir zu Gott kommen mit allem, mit dem, was wir eben verstecken wollen. Mit der Schuld, die wir oftmals haben, mit der Scham, die wir mit uns tragen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Kernbotschaft auch drin. Dass wir uns nicht irgendwie verstecken vor Gott, sondern dürfen kommen und in sein Licht stehen, damit er in unsere Dunkelheit hineinscheinen kann und sein Licht, jegliche Dunkelheit aus unseren Herzen herausleuchtet. Wir Menschen schauen so oft auf die Äußerlichkeiten des Menschen und wählen sie anhand von dem, was sie bieten können. Und der David hat das selber auch erlebt, wo der Prophet Samuel gekommen ist zu seiner Family und gesagt hat: Hey, Da werde ich den nächsten König sozusagen vom Volk Israel wählen. Hat der Vater all seine Söhne, die schön ausgesehen haben, die etwas auf dem Kasten hatten, die stark waren, aufgereiht, außer der David. David konnte auf dem Feld sein bei den Schöfli und er ist nicht aufgereiht worden. Und was dort auch cool ist, ist zu sehen, dass Gott dann Samuel gesagt hat, hey, ich schaue nicht auf das, was der Mensch schaut, sondern ich schaue aufs Herz. Ich schaue aufs Innere vom Mensch. Und Gott hat auch gesagt, als er den David wollte berufen, ich möchte einen Mann nach meinem Herz berufen. Und das hat eigentlich weniger mit David seiner Grundhaltung zu tun und mehr mit Gottes Herz für ihn zu tun. Weil das Volk Israel hat damals gesagt, hey, wir wollen gleich sein wie alle anderen Völker, Gott. Wir wollen auch einen König haben, der über uns regiert wie die anderen Völker. Und mit dem haben sie eigentlich zu Gott gesagt, wir wollen nicht mehr dich als König haben, sondern wir wollen einen nach unserem Herz. Und Gott hat das dann auch bereut, er war traurig, dass der Saul sich gegen ihn entschieden hat. Aber weil Gott ein Gott von der Gnade ist, wie der David auch gemerkt hat, ist er zu ihm gegangen und nicht von ihm weggerannt. Im nächsten Vers, den ich euch vorlesen möchte, steht, sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Der David hat gewusst, dass der Grund, wieso er ausgewählt worden ist, als König über Israel, nur aus dem Grund war, weil Gott ein gnädiger Gott ist, weil er ein barmherziger ist. Er versucht sich nicht irgendwie gerecht zu büscheln und zu sagen, hey, schau, wie viel Gutes ich eigentlich gemacht habe, sondern er kennt seine Schuld und bekennt sie auch. Er weiß, dass er sein Herz in dieser Hinsicht nicht reingehalten hat. Der David hat die Gnade erhalten, wo er darum bittet hat. Gott hat ihm vergeben. Er hat ihn restauriert. Wenn wir die Geschichte weiter anschauen, hat er weiterhin der König sein. Und am Schluss vom Leben von David sagt er sogar, das ist ein Mann gewesen, wo mein ganzer Wille ausgeführt hat. In seiner Generation. Und das finde ich so toll, weil Gott mit dem eigentlich zeigt auch, hey, auch wenn wir auf die Schnauze gehen, auch wenn wir etwas Falsches machen, ich kann etwas daraus machen. Wenn du mir das gibst, wenn du dein ganzes Herz mir gibst und anlegst, mit dem kann ich etwas machen. Wenn du sozusagen am Ende deiner Kräfte bist, keine Zuversicht hast, dann kann ich mit dir anfangen zu arbeiten. In dieser Geschichte finde ich es auch krass, dass der David gar nicht zur Auswahl gestanden ist. Und wie oft ist das in unserem Leben auch passiert? In unserer Schule, wo wir irgendwie Teams gemacht haben, zum Völkerballspiel oder was auch immer, dass wir eben nicht gewählt worden sind. Oder eben zuletzt hätten müssen gewählt werden. Und das ist so crazy, dass Gott da sagt, hey David, ich sehe dich. Ich sehe das, was du gemacht hast, wo ganz anders ist als alle anderen. Weil der David hat nicht einfach nur auf die Schöfli geschaut, sondern er hat eine Beziehung mit Gott gelebt. Er hat Psalmen dort schon geschrieben, er hat Lieder geschrieben und sein Herz Gott ausgedrückt. Er hat eine Beziehung wie aufrechterhalten. Und das ist eigentlich das gewesen, was ihn bei Gott gefestigt hat. Weil er gewusst hat, wie kostbar die Gegenwart von Gott ist. Was in unserem Leben oftmals passiert, wenn wir irgendwie auf die Schnauze gehen oder einen Fehler eingehen, ist, dass wir selber versuchen, eine Lösung zu finden. Es gibt da den Spruch, hilf dir selber, so hilft dir Gott. Und das ist eben genau falsch. Weil wir selber wieder die Sache in unsere Hand nehmen und nicht auf Gottes Gnade vertrauen. Gottes Gnade ist wie ein Geschenk, das uns gegeben worden ist, das wir nicht verdient haben. Und das Geschenk dürfen wir annehmen, dürfen wir aufmachen, dürfen wir reinschauen, was da drin ist. Und das Geschenk sollte man dann nicht einfach wieder aufs Regal stellen und irgendwie abstauben, warten, bis es Staub drauf ist. Sondern wir dürfen es nehmen und etwas damit machen. Oftmals merke ich das auch in meinem Leben, dass ich versuche, irgendwie alles im Griff zu behalten. Wie ihr wisst, Jasmin und ich sind jetzt im Prozess, nach England auszuwandern und als Missionare dort zu wirken. Und sehr oft bin ich überwältigt gewesen von all den Aufgaben, die wir haben, von all den Sachen, die wir irgendwie abklären müssen und auch die Finanzen, die wir generieren müssen, dass wir überhaupt dort übergehen können. Und oft bin ich auch kurz davor gestanden, dass ich irgendwie aktivistisch jede Person schreibe, hey, kannst du uns finanziell unterstützen? Und recht allen auf den Weg gegangen. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass der Heilige Geist mir dann immer wieder oben abgeholt hat und gesagt, hey Johnny, chill. Und ich habe dann wirklich gemerkt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ist das nicht gut, weil ich probiere selber Gott zu sein, weil ich probiere selber eine Lösung zu finden in der Herausforderung. Und was ich dann oftmals gemacht habe mit Jasmin zusammen ist, wir haben einfach Worship gemacht. Wir haben einfach gebetet. Wir haben Gott angebetet und gesagt, Jesus, wir vertrauen darauf, dass du gnädig bist, dass du barmherzig bist, dass du zu uns wirst schauen. Und ist das einfach gewesen? Nein, überhaupt nicht. Ist es jetzt einfach? Auch nicht immer. Aber wenn ich euch eins sagen kann, ist, dass Gott immer wieder treu gewesen ist. Genau zum richtigen Zeitpunkt uns zu ermutigen in diesen Schritt, wo wir auch manchmal im Glauben gemacht haben. Gerade zum Beispiel am Freitag haben wir müssen entscheiden, okay, was für ein Budget wir jetzt festlegen für unseren Lohn, den wir schlussendlich haben. Und wir haben gewusst, okay, wenn wir ihn höher setzen, brauchen wir auch mehr Spender natürlich. Und dann haben wir das einfach gemacht, obwohl wir nicht gewusst haben, ob wir die Leute überhaupt bekommen. Und am gleichen Abend haben sich irgendwie 5 Leute dann wieder eingeschrieben, um uns zu unterstützen. Und das ist so eine gewaltige Sache für uns beide, weil wir gemerkt haben, okay, wir entscheiden und Gott kommt irgendwie mit. Er ist wirklich gnädig, er ist barmherzig. Er beschenkt uns mit seiner Gnade. Und ein Gebetsanliegen, das wir immer wieder den Leuten weitergegeben haben, war, dass wir unsere Freude am Essentiellen, am Zentralen nicht verlieren. Weil es ist so einfach in unserem Leben, wenn wir durch verschiedene Stürme gehen, Herausforderungen, dass wir unsere Freude am Essentiellen verlieren, unsere Freude an der Beziehung zu Gott. Und der David selber hat auch gebetet und gesagt, Gott, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärk mich mit einem willigen Geist. In anderen Übersetzungen steht, erneuere du die Freude, meine Freude an deiner Errettung und stärk mich mit deinem willigen Geist. Er bittet genau um das, was Gott über ihn ausgesprochen hat. Dass er gesagt hat, hey, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und an dem Ort von seiner Berufung ist er auch auf die Probe gestellt worden. Aber wirklich ein Mann nach Gottes Herzen ist. Und ich finde das so spannend, dass dort, wo Gott ihn eigentlich berufen hat, dass dort sozusagen auch auf die Probe gestellt wird. Und darum hat der David auch bittet, gib mir auch einen willigen Geist, dass ich eben weiterhin das tue, was du möchtest. Weil das die Definition ist davon, ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen zu sein. Das tue, was der Vater will. Und ich finde es so ermutigend, auch in der Bibel zu sehen, dass Gott sich nie verändert. Er bleibt konstant und er ist gestern, heute und morgen gleich. Er wird sich nie verändern. Er wird immer liebend sein. Er wird immer langsam zum Zorn sein. Er wird immer ein grosszügiger Vater sein. Er wird immer für uns sorgen. Ob wir es in diesem Leben sehen oder erst dann, wenn wir ihm sind, ist eigentlich egal. Wir dürfen auch wissen, dass er ein guter Vater ist und wir mit ihm dürfen unterwegs sein. Ich glaube, wenn wir eine größere Vision bekommen würden, was die Gnade eigentlich für uns bewirkt hat, dann könnten wir, hätten wir eine viel größere Freude und Dankbarkeit unserer Errettung gegenüber. Das, was Jesus eigentlich für uns gemacht hat am Kreuz. Unsere Dankbarkeit wird ganz anders aussehen, wenn man verstehen würde, wie fest uns Gott vergeben hat oder wie viel er uns vergeben hat. Jesus hat selber gesagt, hey, die Person, die viel vergeben worden ist, liebt mich. Und ich glaube, wenn wir in unserem Wissen wachsen, wie fest uns vergeben worden ist, unsere Liebe Gott gegenüber, aber auch unseren Mitmenschen massivst kann zunehmen. Es ist so wichtig, dass wir uns die Wahrheit immer wieder auf die Zunge zergehen lassen, dass wir die Gemeinschaft mit Gott haben. Immer, überall, zu jeder Zeit und unabhängig von unserer Leistung, Gefühlslage und voll abhängig von seiner Gnade. Weil es ist durch Gnade, dass wir errettet worden sind. Dass wir eben nicht können sagen, hey, schau, was ich alles geleistet habe, Gott. Sondern dass wir können sagen, schaut, was Jesus alles für mich gemacht hat. Und darum haben wir auch einen Grund zu dieser Freude. In der ganzen Bibel und in der Kirchengeschichte sehen wir immer wieder, wenn die Menschen in einer Notlage gewesen sind und Gott sie aus dieser Notlage gerettet hat, dass sie Worship gemacht haben. Dass sie Gott gedankt haben. Dass sie geglaubt haben. Dass sie Lieder geschrieben haben, um diesen Dank auszudrücken. Und wir kennen es alle, in unserem Leben gibt es so viele Sachen, die uns hindern, in der Freude vom Evangelium unterwegs zu sein oder in der Beziehung mit Gott zu sein. Und im Hebräer 12, Vers 1 bis 3, dort werden wir folgendermaßen ermutigt. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Die Motivation, die Jesus an dem Kreuz festgehalten hat, war Freude gesehen. Und ich finde das so krass. Die Freude, die vor ihm gelegen ist, hat ihn dort gehalten. Und die Freude, die ihn festgehalten hat, ist, dass du jetzt da darfst sein. Dass du jetzt mit ihm eine Beziehung darfst haben. Er hat schon gewusst, hey, die, die an mich glauben und mich nie gesehen haben, die werden gesegnet sein. Und die sind mehr. Und ich finde das einfach genial, wie Gott anhand von dem, was Jesus für uns gemacht hat, aufzeigt, wie wir wirklich auch resilient dürfen sein in jeglicher Schwierigkeit in unserem Leben, wenn wir eine Freude kultivieren, eine Freude an unserer Beziehung mit Gott. Weil Jesus hat die Schmerzen können erdulden, weil er Freude erlebt hat im größten Schmerz. Und wie kraftvoll war das, wenn wir wirklich könnten sagen, hey, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Egal wie es mir geht, egal mit was ich kämpfe, mit welchen Gedanken, die negativ sind oder irgendwie gesundheitliche Probleme. Jesus gibt mir neue Freude, neue Hoffnung. Unsere Antwort auf das Ganze sollte nicht folgendes sein, wie Dori, die einfach sagt, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Sondern, wie hier im Hebräer steht, einfach schauen, schauen, schauen. Immer wieder auf Jesus schauen. Schauen und auf ihn achten. Und wie machen wir das? Einerseits anhand vom Kreuz, von dem, was er für uns gemacht hat. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott als mitfühlender, aufopfernder, großzügiger, bedingungslos liebender Gott und noch so viel mehr uns offenbart wird. Es ist der Ort, wo Himmel auf Erde trifft und die Erde in Berührung mit dem Himmel kommt. Der Ort, wo wir immer wieder erleben, wie wir beziehungsfähig gemacht worden sind mit Gott in der Vertikale, aber auch mit unseren Mitmenschen in der Horizontale. Und was meine Freude maximiert, ist, wenn ich sehe, wie sehr Gott mich geliebt hat, dass er alles für mich gegeben hat, dass ich mit ihm leben darf. Und andererseits können wir die Freude kultivieren, indem wir Gott Danke sagen, indem wir unseren Lob ihm bringen und Worship machen. Immer wieder darüber meditieren, was wir eigentlich auch aussingen. Es heisst in der Schrift, dass Gott im Lob von seinem Volk thront, lebt. Und auch, dass in seiner Gegenwart, wenn wir in seine Gegenwart eintauchen, dort die Fülle von Freude ist. Das ist der Ort, wo wir immer wieder dürfen auftanken bei Gott, weil er unser Anfänger und Vollender ist im Glauben. Ich habe noch ein Bekenntnis mitgenommen vom Westminster Glaubensbekenntnis. Das ist so eine Grundlage für viele reformierte Gemeinden. Und dort haben sie festgehalten, als Hauptziel vom Mensch ist es, Gott zu verherrlichen und sich immer an ihm zu erfreuen. Und nachher werden wir jetzt in eine Worship-Zeit eintauchen, wo ich euch mega möchte ermutigen, eben euren Lob, euren Dank Gott zu bringen und darauf zu vertrauen, dass er euch genau dort begegnen tut und neue Freude schenkt. Das Worship-Team kann sich schon langsam bereit machen. Und wenn ihr gemerkt habt in eurem Leben, hey, manchmal fällt es mir wirklich schwer, die Freude vor Augen zu halten, von dieser frohmachenden Botschaft vom Evangelium, dann ist heute deine Möglichkeit. Vielleicht mit deinem Nachbar oder wenn du für dich beten möchtest, beim Kreuz werden zwei Leute sein, wo ihr einfach auch Gebet für euch in Anspruch könnt nehmen. Und gleichzeitig möchte ich euch auch mega ermutigen, heute etwas Neues auszuprobieren im Worship. Vor, weiß gar nicht, als ich etwa 12 Jahre alt war, bin ich in einer anderen Gemeinde als jetzt. Und ich habe mich immer ein bisschen aufgeregt, dass meine Kollegen einfach immer gehockt sind. Immer so mit verschränkten Armen. Sie haben nie irgendwie mitgemacht beim Lobpreis. Und irgendwann habe ich wie gemerkt, dass der Heilige Geist mich provoziert zum Aufstehen. Und ich so dachte, ja, dann denken sie, ich bin crazy, ich bin irgendwie der komische Typ da. Und dann habe ich das gemacht. Und ich habe wie gemerkt, dass es mehr darum gegangen ist, dass ich auch mutiger werde und halt auch meine Freude Gott gegenüber auf meine Art und Weise, wie es mir passt, egal was der andere denkt, ob meine Stimmlage falsch ist, egal, ich möchte mein Lob Gott bringen. Und dann, an dem Morgen, habe ich wie erlebt, dass der Heilige Geist mich erfüllt hat. Und das ist meine erste Begegnung gesehen mit dem Heiligen Geist auf dieser Art und Weise. Dann bin ich zu meiner Mutter runtergegangen und habe gesagt, Mami, was ist mit mir los? Und sie gesagt, ah, kein Problem, Johannes, das ist der Heilige Geist, der präsent ist. Und es ist so lustig gewesen, weil ich so überfordert gewesen bin in diesem Augenblick. Aber es hat mir gut getan. Ich habe keine Angst gehabt. Ich habe gewusst, hey, Gott ist da. Und ich möchte euch ermutigen, heute vielleicht etwas Neues auszuprobieren. Sei es auf die Knie zu gehen und Gott dein Leben nochmal anzulegen und sagen, Herr, gib dir die Erlaubnis, das zu machen mit mir, was du willst. Oder einfach sitzen bleiben, das ist auch okay. Oder einfach aufstehen, deine Hände in die Luft strecken aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Aber komm, steigen wir doch in den Lob ein zusammen, tun wir uns die Freude ausdrücken, die wir haben und lassen uns auch die Freude empfangen, die Gott über uns hat.